schön, lasst uns also fortfahren. Dann lesen wir nochmal die Verse von Vers 8 bis 13. Die Liebe vergeht niemals, seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden, seien es Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Diese Verse sind ein sehr, sehr schwieriger Text. Wenn wir aber bedenken, dass sie inmitten der Aufzählungen der Gnadengaben steht, gerade dieser Text, ja? Denn hier spricht der Apostel nicht von dem Augenblick, wo wir einmal beim Herrn sein werden. Das habe ich lange früher einfach immer so verstanden. Aber dann kamen mir doch diese Schwierigkeiten. Ja, natürlich ist das leicht. Wenn wir beim Herrn sind, ist alles vollkommen und dann hören auch die Tätigkeiten der Gnadengaben auf. Aber genau das meint hier der Apostel nicht mit der Bezeichnung, wenn das Vollkommene kommt. Nun, möchte meine Ausführung jetzt das so machen, dass wir gut folgen können. Zunächst will ich darauf hinweisen, dass es nicht zwei Arten des Zungenregens gibt, wie so oft gelehrt wird. Man sagt Apostelgeschichte 2, da war es verständliches Reden und in 1. Korinther 14 nicht, weil der Apostel Paulus sagt, niemand versteht es. Der Hörende weiß nicht, was gesagt wird, Vers 16 in Kapitel 14. Nun, in der Bibel ist Sprachenrede aber immer dasselbe. Und es meint ein Reden in einer bestehenden Sprache. Korinther 14, 10 sagt der Apostel, es gibt so und so viele Arten von Sprachen, von Stimmen in dieser Welt. Nun, beim Pfingstfest in Jerusalem sprach Gott durch die Apostel in verschiedenen fremden Sprachen. Es war ein Sprachenwunder, nicht ein Hörwunder. Das heißt, einfach Menschen aus 15 verschiedenen Ländern, die waren zu Besuch in Jerusalem und sie hörten die Apostel in ihrer eigenen Sprache, in der sie geboren waren. Und die man sonst in Jerusalem eben nicht zu hören bekam. Die anderen aber, eben die Juden, die in Jerusalem wohnten und nur Hebräisch konnten, die verstanden nichts. Und das meinte Paulus in 1. Korinther 14, wenn er schreibt, niemand versteht es. Und ganz einfach nur darum, weil in Korinth, ich möchte Ihnen mal sagen, diese 15 Paar Ohren nicht da waren, die am Pfingstfest in Jerusalem da waren. Wenn diese 15 Paar Ohren da gewesen wären in Korinth, dann hätten sie verstanden. Also Sprachenrede, was die Bibel lehrt, ist also nicht ein Stammeln oder ein Lallen, auch nicht ein Schreien oder Lachen, keine Engelssprache, sondern immer eine bestehende, vorhandene Sprache. Und ein Ausleger von Sprachen ist also ein Übersetzer, der die Sprache kennt, oder Gott gab ihm durch eine besondere Gnadengabe eben auch das Charisma der Auslegung. Jawohl, das ist so gewesen. Eben die Übersetzung. Nun, drei Punkte sind dann hier besonders wichtig. Erstens, es ist eine Botschaft an Menschen. Nein, Das haben wir gestern schon betrachtet. Ich habe es extra mal falsch gesagt jetzt. Ja. Es ist nie eine Botschaft an Menschen. Niemand redet zu Menschen, 1. Korinther 14,2, haben wir gestern gelesen, nicht? Er redet nicht zu Menschen, sondern er redet immer nur zu Gott. Wer in den Sprachen redet, redet zu Gott, nicht den Menschen. Steht eindeutig da. Also es ist ein Reden zu Gott, dient also auch nicht zur Evangelisation. Und die Apostel in Jerusalem verkündeten nicht in dem Sinne das Evangelium, sondern, Lukas schreibt in der Apostelgeschichte, sie redeten von den großen Taten Gottes in der anderen Sprache. Ja? Also sie redeten in die großen Taten Gottes im Alten Bund. Und zweitens, Sprachenrede ist nicht ein Zeichen für Gläubige, sondern eindeutig für Ungläubige. 1. Korinther 14,22 wird es ganz deutlich gesagt. Für Ungläubige, ein Zeichen. Und drittens, diese Ungläubigen, damit sind Juden gemeint. Juden sind damit gemeint. Ja? Die nicht begreifen wollten, dass Gott sein Heil auch anderen Menschen gibt, die nicht Juden waren und nicht Hebräisch sprachen. Die Juden weigerten sich zu glauben, dass das Heil allen Menschen gilt in der gleichen Weise, wie Gott es Israel durch die Väter verheißen hat. Und sie wurden jedes Mal voll Zorn und Widerstand, wenn Paulus lehrte, dass es auch zu den Nationen gesandt worden ist und dass diese den gleichen Anteil haben am Segen Abrahams. Und das wollten die Hebräer nicht annehmen, die Juden. Und die Bildung der Gemeinde, wo es dann keinen Unterschied gab zwischen Juden, Griechen, Paulus sagt Griechen, Römer und Barbaren, kein Unterschied. Jesaja weissagt in Jesaja 28, Vers 11 und 12. Und das führt ja Paulus in Apost in 1. Korinther 14 an. Dass Gott durch Sprachenrede den Unglauben Israels ein Zeichen geben wird. In anderen Sprachen und stammelnden Lippen. Und dann sagt Jesaja, und sie werden dennoch nicht an mich glauben. Ja, und dieses Zeichen kam Pfingsten. Für den Unglauben Israels. Und ich denke, das war Gottes Zielsetzung, warum er das Sprachenreden überhaupt gab. Es kommt ja die Frage, wenn wir 1. Korinther 14 lesen, warum hat Gott das unverständliche Sprachenreden gegeben, wenn es der Gemeinde nichts nützt im Aufbau? Die Frage müssen wir doch stellen. Und Paulus kennt die Frage und er gibt genau die Antwort. Es ist gegeben wegen der ungläubigen Nation Israel. Es steht dazu, nur wegen den ungläubigen Nation Israel setze ich dazu, aber das müssen wir so sehen. Es war für Israel eine Hilfe, Gottes Heilsplan mit allen Menschen zu erkennen und sich nicht mehr dagegen zu stellen. Ich erinnere mich, irgendwo in der Apostelgeschichte steht, als Paulus seinen Lebenswandel sagt und wie er Jude war und wie er gewachsen ist und dann sagt er, und dann hat Gott zu mir gesagt, ich habe dich weit weg zu den Nationen gesandt. Und dann lesen wir, und da wurden sie wütend und rasend hinweg mit einem solchen, der darf nicht leben. Ein Jude darf den Nationen nicht die Gnade Gottes bringen. Der darf nicht leben. Das war die Verstockung. Und im Jahre 70 nach Christus verlor Israel dann jede Stellung total. Und dann weigerte sich niemand mehr in der Gemeinde, das ganze Volk Gottes anzuerkennen. Da war ja schon der größte Teil aus den Nationen gewonnen. Und darum wird auch heute das Zeichen der Sprachenrede einfach nicht mehr gebraucht. Paulus sagt, damit der Segen Abrahams in Galater 3 zu uns den Nationen kommt. Der Segen Abrahams ist die Vergebung der Sünden. Das ist der, nur uns den Nationen kommt. Seht, und Sprachenrede gab Gott also nicht zum persönlichen Gebrauch, auch nicht zur Erbauung des Einzelnen, wenn auch steht, er selbst erbaut sich, haben wir eine Stelle. Aber wer in Sprachen redet, das ist das Wichtigste, redet Gott, das heißt im Auftrag Gottes, um Israel ein Zeichen zu geben wegen ihres Unglaubens. Es ist ganz wichtig, das einmal so zu erfassen. Aber das ist nur etwas vorweg, um zu dem Eigentlichen noch zu kommen. Der Kirchenvater Augustin hat über das Ziel der Sprachenrede Folgendes gesagt. Er sagt, es war auf jene Epoche abgestimmtes Zeichen Und es war dazu bestimmt, das Kommen des Heiligen Geistes zu den Menschen aller Sprachen anzukündigen, um zu zeigen, dass das Evangelium Gottes allen Sprachen der Erde verkündigt werden sollte. Und diese Sache geschah, um etwas anzukündigen, und danach verschwand sie. Die Urgemeinde wurde ja dann immer weniger jüdisch, wenn ich das mal so sagen darf, und setzte sich immer mehr aus Menschen aller Sprachen zusammen. Schon das Entstehen der Gemeinde in Antiochien, nicht? Sogar Farbige waren dabei und alle anderen Sprachen. Und so hatte also das Charisma Sprachenrede keinen Daseinsgrund mehr. Nun, in der heutigen Pfingstbewegung und charismatischen Gemeindeerneuerung verteidigt man aber übermäßig stark das Sprachenreden, und es ist bis heute noch als Lehrsatz festgeschrieben und immer noch nicht korrigiert, dass eben Sprachenreden das Zeichen ist, dass einer mit Heiligem Geist getauft ist. Und das ist eben ein gravierender Irrtum. Und auch ist es in ihren Glaubensbekenntnissen festgeschrieben, dass in einer Gemeinde alle im Neuen Testament aufgezeichneten Gnadengaben anzustreben sind, dass sie vorhanden sind. Aber Gottes Gnadengaben, so sagen sie, und Berufungen sind unbereubar. Man kann natürlich, wenn man Thesen aufstellt, kann man Thesen wunderbar mit dem Wort Gottes belegen. Das kann man immer. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, dass ich meine Meinung mit Bibelstellen belegen kann. Aber man vergisst den Kontext, nicht? Man kommt einfach, ich sage ja, die Zeugen Jehovas, die machen das ja ganz geschickt, nicht? Reißen ja alles auseinander. Da steht der Judas ging hin und erhängte sich, beim barmherzigen Samariter, geh hin, tu das Gleiche. Und bringt man die beiden Bibelstellen zusammen, das ist irrsinnig. Aber es steht in der Bibel. Ich könnte dann die These mit der Bibel belegen, weil es ja geschrieben steht. Und so wird es gemacht, nicht? Man sagt, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute in Ewigkeit, nicht? Und dann sagt man ja, alles, was in der Bibel steht, hat doch Gültigkeit. Das gilt immer. Aber wissen wir eigentlich genau, dass das nicht wahr ist? Zum Beispiel, Gott gab doch einst die Beschneidung als einen strengen und sehr ernsten Befehl. Aber in der neutestamentlichen Gemeinde heute lässt niemand seinen Sohn beschneiden. Ja, sagt man natürlich, war Altes Testament. Ja, aber im Neuen Testament, alles was im Neuen Testament steht, das unverbindlich gilt doch für uns. Nun, stimmt das? Schwierig, nicht? Aber lesen wir Matthäus 10, Vers 5. Das heißt, der Herr Jesus gibt seinen 12 Jüngern den Befehl, den bestimmten Befehl, geht nicht auf einen Weg der Nationen. Das bedeutet doch, das Evangelium niemand anders zu sagen als nur Juden. Ja? Aber wer nimmt diesen Befehl denn heute für sich in Anspruch? Niemand mehr. Warum? Dieses Wort ist heute nicht aktuell. Das heißt, wir müssen immer lernen, wann, wo und was zu welchen Menschen gesagt wird. Wir müssen den Heilsweg Gottes lernen. Die Bibel ist ein abgeschlossener Kanon, das heißt, es wird heute nichts mehr hinzugeschrieben. Das ist so wie ein Medikament, wenn das Verfallsdatum abgelaufen ist oder bei einem Lebensmittel, nicht? Ja, dann ist es weg. Das ist abgelaufen. Und diese Ära, nur zu den Juden zu reden, hörte Pfingsten auf. Ja? Und darum können wir das nicht auf uns anwenden. Die Schreiber des Neuen Testamentes waren inspirierte Schreiber. Sie schrieben das, was durch Erkenntnis und Weissagung, das beide haben wir jetzt hier in unserem Text, Erkenntnis und Weissagung wird weggetan. Ja? Und die Sprachen werden aufhören. Zwei Dinge werden weggetan, ein Ding wird aufhören. Ja? Und die Apostel und Propheten, das habe ich ja erklärt, sie schrieben durch Erkenntnis und Weissagung das Neue Testament, die Schriften des Neuen Testamentes. Und diese Grundlage, Apostel und Propheten, die gibt es heute nicht mehr. Und darin sind sich eigentlich alle Bibelausleger einig, denn es steht ja eindeutig, Epheser 2, 20, dass das der Grund der Gemeinde Jesu ist. Nun, ja, beim Pfingstfest in Jerusalem, da gab es feurige Zungen und ein Brausen als Begleiterscheinung. Und dieses gab es auch nur einmal und werden später nie mehr erwähnt. Auch das ist weggetan. So müssen wir jetzt unseren Text 1. Korinther 13 verstehen. Hier wird deutlich vom Aufhören und Weggetan werden gesprochen. Naja, sagen dann sehr viele, aber eben erst dann, wenn das Vollkommene gekommen ist. Und das aber ist die Wiederkunft des Herrn Jesus zur Entrückung. Dann ist die Gemeinde beim Herrn. Dann sind alle Gaben der Erdenzeit zu Ende. So habe ich auch eigentlich einige Jahre lang immer das verstanden. Aber das Vollkommene hier, Geschwister, ist sächlich. Es heißt nicht die Vollkommenheit. Ja? Es steht hier nicht, wenn die Vollkommenheit kommt. Aber worauf weist es hin? Wenn wir einmal beim Herrn sind? Nein, ich denke ganz bestimmt nicht. Wir müssen hier langsam und in Ruhe Gottes Wort mehrmals lesen, viel darum beten, um auch den Kontext zu erfassen. Das steht ja irgendwie in einem Zusammenhang, nicht? Und dann wird uns klar, beim Vollkommenen werden weggetan, was? Weissagung und Erkenntnis. Das, was stückweise ist. Nicht, was Stückwerk ist, im Sinne von minderwertig. Also Stückwerk wäre, der Gedanke ist es minderwertig, ne? Der Meister sagt schon mal zu seinem Lehrling, wenn er was nicht gut gemacht hat, das ist Stückwerk, nicht? Das ist kein Meisterwerk. Du musst dich mehr anstrengen. Das ist hier nicht gemeint. Sondern stückweise heißt, durch einzelne Teile etwas zusammenstellen, wie bei einem Puzzle, nicht? Lauter einzelne Teile zusammenstellen. Und so setzt man Stück um Stück zusammen. Und dieses Zusammensetzen, Weissagung und Erkenntnis, Dienst der Apostel und Propheten, wird aufhören, wenn das Vollkommene, das Wort Gottes ist damit gemeint, völlig abgeschrieben ist im Kanon. Wenn der letzte Schreiber Johannes die Offenbarung geschrieben hat, das war ungefähr im Jahre 90 bis 100, nicht, da war der Kanon vollständig geschrieben und da wurde nichts mehr hinzugeschrieben. Sprachen werden aufhören, die hörten schon früher auf, schon viel früher. Also man erkennt eben, Sprachen hörten nicht, wenn das Vollkommene ist, auf, sondern schon viel früher. Sprachen hören eben dann auf, als die Juden keinen Widerstand mehr leisteten, dass das Evangelium allen Menschen gilt. Das Ziel der Sprachen war erreicht und darum hörten sie auf. Das aber ist dann nicht der Zeitpunkt des Vollkommenen. Weissagen und Erkenntnis wurden später, erst nach 70 nach Christus weggetan, wie ich eben schon sagte, als das Neue Testament durch inspirierte Schreiber fertiggestellt war. Dann gab es keine neuen Offenbarungen mehr. Und später hat ja jemand das Buch Mormon geschrieben und sagt, das ist eine neue Offenbarung, die auch zur Bibel kommt. Nein, das gibt es nicht. Es gibt nichts mehr, was hinzugeschrieben wird. Das ist ganz wichtig. Seht, und das ist die Bedeutung hier, wenn wir lesen, wenn aber das Vollkommene kommt. Die Heilige Schrift in der Gesamtheit wird hier jetzt das Vollkommene genannt. Nun, viele sagen, die Gaben der Erkenntnis und Weissagung existieren immer noch. Einige denken bei Erkenntnis und Weissagung an Hellsehen, an prophetische Offenbarung geben, Situationen genau erkennen oder Sünden aufdecken. Aber das ist hier nicht gemeint. Hier steht das Wort Gnosis, genau wie in 1. Korinther 8 und so oft im Neuen Testament, eindeutig um Erkenntnis eben des Willens Gottes für die neutestamentliche Gemeinde. Es hat eben den Sinn auch von vernünftigem Wissen. Es wird deutlich, 1. Korinther 14, Vers 6, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede, in Offenbarung, Erkenntnis, Weissagung oder in Lehre. Haben wir ja schon betrachtet, die vier Charismen. Offenbarung, Erkenntnis, Weissagung, Lehre. Erkenntnis und Weissagung ist also etwas anderes als Offenbarung im Sinne, sage ich auch mal jetzt, von Hellsehung oder Enthüllung. Sie bedeutet eben auch nach Römer 2, Vers 17 bis 20, schlagen wir die Stelle mal auf, Römer 2, Vers 17 bis 20. Wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst und den Willen Gottes kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, der die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat, nicht? Das ist das eigentlich, was ich sagen wollte. Die Dinge zu unterscheiden, das ist die wahre Erkenntnis. Sie hat ihre Verkörperung im Gesetz eben hier nach diesem Vers in dem Willen Gottes. Ja? Nun, als der Apostel Paulus den Korintherbrief schrieb, da gab es auch für ihn nur stückweise, ja, Erkenntnis und Weissagung. Was stückweise ist, wird verschwinden, weggetan werden. Da werden dann die Sprachen gar nicht mehr erwähnt. Das Ende des Sprachenredens hat also keinen Zusammenhang in dem Sinne mit dem Vollkommenen. Das ist auch wichtig zu erkennen. Das Sprachenreden hörte einfach auf, wie ich schon sagte, als es nicht mehr gebraucht wurde. Selbst wenn man das Vollkommene hier auf die Wiederkunft des Herrn Jesus bezieht, wird doch klar, nur das, was stückweise bleibt bis zum Vollkommenen. Die Sprachen hörten auf jeden Fall schon vor dem Vollkommenen auf. Sie haben aufgehört. Ist das eigentlich so schwer zu verstehen? Ich denke, hier wird dann aber der Gehorsam zum Wort gefordert. Und ich habe es schon manchen lieben Geschwistern in den Pfingstgemeinden persönlich gesagt. Wenn Gott sagt, aufhören, heißt das nicht weitermachen. Das ist sehr ernst, auch in der Verantwortung. Wenn Gott sagt, aufhören, heißt das nicht weitermachen. Seht, das Vollkommene ist eben nicht dasselbe wie die Wiederkunft des Herrn. Und das ist sehr wichtig. Im Zusammenhang wird deutlich, es geht hier eigentlich um 6 Dinge, nicht nur um 3. Ja, Erkenntnis, Sprachen, Weissagung, dann kommen noch 3 hinzu. Glaube, Hoffnung, Liebe. Ja, es geht hier um 6. Nicht? Und was wird aber nur von den letzten 3 gesagt? Die bleiben. Nicht? Die letzten 3, die werden nicht weggetan. Das heißt also auch mit anderen Worten, wenn in einer Gemeinde Glaube, Hoffnung, Liebe intakt ist, dann ist es eine Gemeinde, die dem Herrn schon wohlgefällig ist. Nicht? Bis heute, bis der Herr wiederkommt. Glaube, Hoffnung, Liebe, gewissermaßen die tragenden Säulen überhaupt des christlichen Zeugnisses. Nur die letzten 3, die werden nicht ab. Es heißt, nun aber bleibt diese 3. Richtig, also wunderbar, wie das hier übersetzt ist. Nun aber bleibt diese 3. Das heißt, diese 3 Dinge bleiben wie lange? Bis zur Wiederkunft des Herrn. Glaube und Hoffnung ist dann erfüllt. Petrus sagt, wenn wir beim Herrn sind, ist das Ende des Glaubens. Ja, in 1. Petrus 1. Dann sind wir das Ende des Glaubens. Also, und die Liebe vergeht niemals. Sie ist ewig. Klarer kann man es doch eigentlich hier gar nicht so ausdrücken. Wenn von den 6 diese 3 bleiben, dann heißt das doch, dass die anderen 3 eben nicht bleiben. Und das, was heute eben nicht mehr ist, das ist doch ganz klar. Es steht geschrieben, Erkenntnis, Sprachen, Weissagung. Das ist heute so nicht mehr. Wer so heute lehrt oder sagt, dass die Gemeinde alle Gnadengaben grundsätzlich hat bis zum Kommen des Herrn, der muss dann diese Bibelstelle hier von den 6 Gaben so verstehen, dass alle 6 bleiben bis zum Kommen des Herrn. Der Apostel Paulus sagt aber klar, nein, nicht 6, sondern 3 bleiben. Und 3 werden verschwinden beim Kommen des Vollkommenen. Und das Kommen dieses Vollkommenen liegt, oder es ist ja jetzt schon Vergangenheit, liegt vor der Wiederkunft des Herrn Jesus. Es wird also immer mehr klar, das Vollkommene kann nicht die Entrückung, kann nicht die Parousie sein. Wenn ja, dann müssten wir die Bibel hier ändern und an dieser Stelle schreiben, alle 6 bleiben der Gemeinde so lange, wie die Gemeinde auf der Erde ist. Man muss sich also entscheiden, dem Wort Gottes hier einfältig gehorchen oder sich, ich sage jetzt etwas, ich habe mir schon überlegt, ob ich es so aussprechen soll, ja, oder man entscheidet sich für eine fromme Zeiterscheinung. Entschuldigt das, aber mir kommt das wirklich als eine fromme Zeiterscheinung vor. Und in diese fromme Zeiterscheinung sind sehr viele wiedergeborene Christen verliebt, ungeheuer verliebt. Und sie sprechen von Erfahrungen, die sie durch dieses Charisma gemacht haben, die sie in ihrem Leben nicht mehr vermissen möchten. Aber ich habe das in einzelnen Fällen persönlich geprüft, über Jahre. Und habe dann auch mit einzelnen der vier Augen gesprochen. Und diese Christen sind todunglücklich geworden und waren jämmerlich betrogen. Sie waren jämmerlich betrogen. Ihr ganzes geistliches Leben war nur auf das Charisma des Sprachenredens konzentriert und alles andere war verkümmert. Und als das Sprachenreden bei ihnen zusammenbrach, da waren sie bei Null. Einem Menschen, die Schrift überhaupt nicht mehr kannte. Diese interessierten sich für nichts mehr als nur eine Begeisterung für das Sprachenreden. Das mag extrem sein, nicht bei allen, nicht, aber bei sehr vielen ist das zu beobachten gewesen. Und ich habe es persönlich beobachtet. Seht, man legt sich dann die Bibel aus, wie man es braucht, und dann steht man aber eigentlich gegen die Wahrheit. Und letzten Endes stehen dahinter die Lehren von Dämonen. Also noch einmal, ehe das Neue Testament zum Abschluss kam, setzt sich das Wort Gottes aus dem Alten Testament. Der Jesus sagt Tora, Propheten, Psalmen und aus Erkenntnis und Weissagung, die vermittelt wurden durch solche Apostel und Propheten, die es offenbaren. Also Gott sorgte für die Gläubigen des neuen Bundes, dass sie das bekamen, was für ihr geistliches Leben nötig war. Und er ließ das alles der Reihe nach aufschreiben, Stück für Stück, bis das letzte Stück dann auch geschrieben wurde. So sagt der Apostel ja in Epheser 3, Vers 3 bis 4, beim Lesen könnt ihr mein Einsicht in das Geheimnis des Christus merken. Das war eine sehr, sehr große und gewaltige Erkenntnis. Das war Kundmachen, Weissagen, die Weisheit Gottes niederschreiben. Und diese Weisheit Gottes, und trotzdem, sagt Paulus selbst, war das ein Stück. War das auch stückweise. Es war nicht alles, was Gott geben wollte. Alle Erkenntnis, alle Weissagungen, die Gott uns geben wollte, sind aber jetzt im Neuen Testament zusammengefasst als die ausreichende Offenbarung. Und das sind dann nicht mehr Stücke, sondern das ist dann ein Ganzes, dass das Vollkommene bezeichnet wird. Weil es ausreicht für unser Heil, für unsere Auferbauung, und diese Vollkommenheit erklärt sich eigentlich selbst so, dass in den mehr als 1900 Jahren wirklich nichts mehr hinzugekommen ist. Die Bibel hat in sich ein vollkommenes Zeugnis. Psalm 119, Vers 96 hat ja den Sinn, da heißt es, alles Vollkommene hat doch irgendwo eine Grenze. Da ist das menschlich Vollkommene gemeint. Das hat irgendwo eine Grenze. Und dann sagt aber Gottes Wort, sagt der Psalmist, ist ohne Grenze. Das hat mich oft erquickt, nicht? Eben ohne Einschränkung und darum vollkommen. Darum vollkommen. Auch vollkommen irrtumsfrei. Irrtumslos. Seht, im Klartext heißt das nun, heute gibt es Erkenntnis und Weissagung, das ist ganz wichtig, was ich sage, nur im zweiten Grad. Ja? Wenn man ich so ausdrücken soll, aber ich drücke es mal bewusst so aus. Alles, was wir heute an Erkenntnis und Weissagung haben, sind Kommentare des Ersten. Ja? Es sind immer nur Erklärungen und Auslegungen, was Apostel und Propheten geschrieben haben. Es kommt keine neuen Offenbarungen hinzu. Natürlich kann es heute auch eine Weissagung geben, ähnlich wie die des Agabus, Apostelgeschichte 11. Er sagte eine Hungersnot voraus. Das kann es auch heute geben durch den Geist, natürlich. Aber das hat gar nichts gemeinsam mit dem, was Paulus hier in der Korintherstelle sagt. Wir sind aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus selbst Eckstein ist. Nicht? Und eine Grundlage, ein Fundament wird nur einmal gebaut. Kein Haus hat zwei Fundamente. Nicht? Es wird nur ein Fundament und dann wird weitergebaut. Es gibt also die Erkenntnis und Weissagung der Grundlagen, denen niemand etwas hinzufügen kann. Und diese Charismen werden eben beim Kommen des Vollkommenen aufhören. Das meint hier Paulus, wenn er das so schreibt. In der Scofield-Bibel kann man lesen, auch ein schöner Satz, der mir sehr geholfen hat bei dem Erkennen des Eigentlichen. Der Prophet des Neuen Testamentes war nicht ein einfacher, sondern ein inspirierter Prediger, der die Offenbarung vermittelte, die der neuen Heilszeit entsprachen, bis die Abfassung des Neuen Testamentes beendet war. Ich möchte das noch an einem Beispiel erklären, an einem biblischen. Israel hatte in der Wüste die eherne Schlange. Mose hatte sie auf Befehl Gottes gemacht. Ja, mach dir eine eherne Schlange, richte sie auf. Und sie diente damals, wer auf die eherne Schlange schaute, diente zur Rettung und zum Gesundwerden vom Schlangenbissen. Es war eine göttliche Gabe, ne, und göttliche Kraft zum Heil derer, die an das Wort Gottes glaubten. Nicht an die Schlange glaubten, nicht an das Zeichen glaubten, aber Gottes Wort stand dahinter. Und nun, wer Gott glaubte, der blieb gesund und wurde gesund. Aber später hat der König Hiskia, was hat er getan? Diese eherne Schlange zertrümmert, ja, weil sie für das Volk Gottes zum Götzenbild wurde. Das heißt, es war die echte, es war die richtige Schlange, es war keine Nachbildung, es war nicht eine Kopie, es war keine Fälschung, es war das Original selbst. Aber das Original, darf ich sagen, hatte ausgedehnt. In dem Moment, wo es zur Reliquie wurde. Sie nahmen den Platz Gottes ein und unter dem Deckmantel der Frömmigkeit. Und diesem Götzenkult huldigten viele in Israel. Und das war für Gott ein Gräuel. Und da gab es viele, die ihr frommes Tun begründeten. Ja, Gott hat uns doch die Schlange gegeben. Und er hat doch befohlen, auf die Schlange zu schauen. Und dann haben sie gesagt, das ist doch derselbe Gott, er ändert sich nicht. Und die Macht Gottes hat sich nicht verändert und so weiter. Und Gott hat überhaupt nicht gesagt, dass wir aufhören sollen, die Schlange anzuschauen. Also, man fand sich im Recht und der Schlangenkult ist Gottes Wille. Und sehr viele in Israel hingen daran mit ihren geistlichen Überlegungen. Und als Hiskia ihnen die Schlange nahm, da fehlte ihnen etwas. Ja? Vielleicht alles, was sie überhaupt an Verbindung zu Gott kannten. Ihr Glaube hatte also keine Beziehung zum lebendigen Gott. Und für viele wiedergeborene Christen ist auch heute weltweit das Sprachenreden wie eine Reliquie, die sie in ihren Herzen tragen, von der sie ununterbrochen reden und überall verteidigen mit den Worten, Gott hat es der Gemeinde gegeben. Ja, die Schlange in der Wüste hat Gott auch gegeben, aber nur für eine bestimmte Zeit. Irgendwann ist eben das Verfallsdatum abgelaufen, wie ich vorhin schon sagte, nicht? Wie bei einem Lebensmittel. Nicht? Wir haben es nicht geschafft, unseren Hering, den wir vor Weihnachten gekauft haben, aufzuessen, im Kühlschrank liegen gelassen. Ich sagte meiner Frau, den kannst du gleich wegschmeißen, den essen wir nicht mehr. Also das Verfallsdatum einfach abgelaufen. Und wenn das Verfallsdatum abgelaufen ist, dann lässt der falsche Eifer nach, weil man nichts Greifbares mehr hat. Und dann zeigt sich das geistliche Leben so arm und so leer, weil man sich überhaupt nicht auf die Bibel stützt, weil man das nicht gelernt hat und weil man sie viel zu wenig kennt. Vielleicht kommt am Ende die Frage, wie kann man das Sprachenreden, das heute noch existiert, verstehen oder erklären? Es hat viele Antworten darauf gegeben. Und immer wieder werden noch Bücher, auch bis heute, deswegen geschrieben. Aber ich habe das eine Buch auch gelesen, In den Wind geredet, von einem Franzosen. Hat mir sehr gut geholfen. Aber ich persönlich möchte eigentlich keine Antwort geben. Aber was die Bibel lehrt und was ist die Lehre darüber? Diese Antwort möchte ich niemand schuldig bleiben. Erstens, das Gericht, welches durch das Sprachenreden über ungläubiges Israel angekündigt wurde in Jesaja 28. Und dann gibt es natürlich auch noch die andere Stelle in 1. Thessalonicher 2, Vers 16. Ja, nicht nur Jesaja 28, auch 1. Thessalonicher 2, Vers 16. Da liest man, sie, das sind die Juden, werden den Aposteln zu den Nationen zu reden. Sie werden den Aposteln zu den Nationen zu reden. Und dann im Jahre 70 nach Christus ereilte sie das Gericht in ganz dramatischer Weise durch die Einnahme und Zerstörung Jerusalems und die weltweite Zerstreuung des jüdischen Volkes. Nun zweitens, der offenkundige Eingang von Völkern fremder Sprachen in die Gemeinde Gottes, den das Reden in fremder Sprache auch angekündigt hatte, geschah parallel zu dem Beiseitesetzen und dem Gericht Israels. Das Zeichen also hat sich vollständig erfüllt, genauso wie das Große vollbracht, es ist vollbracht am Kreuz, ja. Das Zeichen hat sich vollständig erfüllt. Aber diese Erfüllung geschah einmal, es ist vollbracht am Kreuz. Denn dieses Opfer wird nie wiederholt. Und das Sprachenreden besteht nicht fort, wenn der Heilige Geist darüber gesagt hat, seien es Sprachen, sie werden aufhören. Nun gibt es natürlich hierzu noch eine ganze Menge Fragen, das ist ganz klar. Der Text hat ja noch eine ganze Menge Schwierigkeiten. Da lesen wir zunächst einmal einen Vergleich vom Kind zum Mann werden. Kindlich sein und dann erwachsen werden. Das ist hier das Bild eines fortschreitenden Prozesses. Und mehr sollten wir da nicht hineinlegen. Dann bleibt alles klar. Es ist eine Entwicklung bis zur Reife, nicht? Und das ist die Bildersprache. So wie ein Kind sich zur Reife entwickelt, so wurde das Wort Gottes reif, also abgeschlossen. Das Wachstum hört dann auf, vollkommen. Es ist einfach nur ein bildlicher Hinweis, den man dann eigentlich ohne Schwierigkeiten verstehen kann. Schwieriger ist das andere Bild vom Spiegel. Ja, das ist dann schon schwieriger. Nun, das ganze Neue Testament war in diesem Sinne ja noch undeutlich. In diesem Sinne war es ja schon auch als einzelnen Schriften, es war auch noch nicht zusammengefasst, nicht? Und das hat ja auch Zeit noch gedauert, es war noch alles undeutlich zu erkennen, das heißt noch viele Zusammenhänge waren nicht klar zu erkennen. Darum steht auch hier in der Anmerkung bei dem Spiegel, in der Anmerkung wie ein Rätsel, undeutlich. Also der Spiegel damals war ja geschliffener Kupfer, das war ja kein Kristallspiegel. Und in dem geschliffenen Kupfer war nicht das klare Bild, was wir heute vom Spiegel kennen, nicht? das war schon sehr verschwommen. Das Bild war wohl zu sehen, aber keine klaren Umrisse. War nicht ein Spiegel, wie wir ihn heute kennen. Das müssen wir noch sehen. Den hat es noch nicht gegeben. Nun eben ist das hier gemeint, der Spiegel gibt zwar ein Bild wieder, aber es ist noch verschwommen. Und dann aber, wenn das Bild klar zu erkennen ist, dann ist es so wie von Angesicht zu Angesicht. Wisst ihr, das von Angesicht zu Angesicht hat mir immer gesagt, das kann nur im Himmel sein. Johannes sagt, wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dann ist auch wirklich die Begegnung, den verherrlichten Christus in die Augen zu schauen. Von Angesicht zu Angesicht. Aber das ist hier ein Hebrismus. Ein Hebrismus, ja. Eine Redewendung. Das heißt, wenn man sagt, jetzt begreife ich, dann sagt man von Angesicht zu Angesicht. Mir ist jetzt etwas klar geworden, so als wenn ich dir in die Augen schaue. So klar ist mir jetzt etwas geworden. Ne? Es ist eine Redewendung von Angesicht zu Angesicht, um zu zeigen, ich habe keine Zweifel mehr, ich habe das verstanden. Es ist ja auch so, nicht, dass wir in 4. Mose 12 lesen, ich rede ja, mit meinem Knecht Mose von Mund zu Mund. Meine Gestalt sieht er und er hört mich. Und dann lesen wir in 4. Mose 7, wenn Mose in das Zelt der Zusammenkunft hineinging, nicht, dann redete der Herr Gott über, von den Cherubim her und Mose hörte seine Stimme. Nicht? Und er hat auch mit seinem Mund geredet und immer wieder Rede gegen Rede. Nicht? Ja, aber es war nicht so von Angesicht zu Angesicht. Es heißt eben nur von Mund zu Mund, Mose hat ganz, ganz deutlich die Stimme Gottes gehört, nicht? Und hat wirklich mit ihm geredet. Und hier wird uns das auch gesagt, deutlich, klar, hell, ohne Lücke. Im Judentum war das eine Redewendung, die man einfach benutzte, wenn man sagen wollte, jetzt ist mir alles klar, jetzt habe ich keinen Zweifel mehr. Jetzt verstehe ich etwas so wirklich, als wenn ich das Angesicht eines anderen Menschen schauen würde, der mir gegenübersteht. Nun aber bleibt diese drei. Es ist, als wenn der Apostel sagen will, zum Trost auch nicht. Die Gaben sind wunderbar und wir betätigen sie. Aber wenn ihr bleibt in Glaube, Liebe, Hoffnung, bis der Herr kommt, dann seid ihr auch gesund im Glauben. Das ist schön, auch für uns immer zu verwirklichen. Der Glaube ist der Grundlage, die Liebe verbindet alles und die Hoffnung, die wird sich einmal erfüllen, wenn der Herr sagt, komm hier herauf mit gebietendem Zuruf. In einem Nu, in einem Augenblick und wir werden alle Zeit bei dem Herrn sein. Und der Apostel Paulus sagt, so tröstet, ermuntert nun einander mit diesen Worten. Es ist 11.27 Uhr. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken für dein kostbares Wort. Wir wollen immer wieder danken, dass du uns hilfst, es zu erfassen, zu verstehen, auch zu verwirklichen in unserem ganzen Leben. Wir danken dir für das Band der Liebe als das Band der Vollkommenheit. Wir danken dir für die wunderbare Gemeinschaft. Wir danken dir, dass du selbst unser Herzen erfüllst mit der Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wir werden dich einmal sehen, den, der uns zuerst geliebt hat. Und du sagst selbst deinen Jüngern, an jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Herr, wir bitten immer wieder, bewahre uns in unserer Erkenntnis, nicht hochmütig zu werden und stolz, auch nicht auf andere Christen verurteilen zu schauen, sondern hilf uns in Liebe zueinander zu stehen, zu jedem, der deinen Namen nennt, und ihm zu dienen, eben wie du selbst gedient hast als Knecht und Sklave. Herr, wir wollen herzlich danken für den Segen auch in diesen Tagen und dass wir neu darüber nachdenken dürfen, auch was für Gaben wir betätigen dürfen, damit unsere Gemeinschaft eine tiefere, eine innige, eine reichliche sein kann. Ich persönlich möchte dir danken, auch für alle erfahrene Liebe der Gemeinde in Großbottwa und bitte für sie, dass du ihnen Führer und Leiter schenkst, die sie in Liebe und Wahrheit als gute Hirten versorgen und dass die Gemeinde zu deiner Ehre das Zeugnis sein darf, dass auch in den schweren Zeiten des Niedergangs und des Rückgangs und des Abfalls doch immer wieder noch leuchtet, unübersehbar. Herr, es ist die Kostbarkeit deiner Person und dessen, dass du selbst eben durch den Glauben in unseren Herzen wohnst. Dich beten wir an, den ewigen Sohn Gottes, und erheben deinen Namen, geben dir Dank und Ehre. Amen. Amen.